Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Wir haben heute verschiedene Entwicklungen aus Politik und Sport für euch. Lass uns mit den politischen Themen beginnen. Da gibt es leider wieder sehr ernste Nachrichten aus dem Iran.
Genau, der Iran hat erneut einen mutmaßlichen Spion des israelischen Geheimdienstes Mossad hingerichtet. Nach Angaben des Justizportals Misan wurde das Todesurteil nach Bestätigung durch den obersten Gerichtshof vollstreckt.
Was wird ihm konkret vorgeworfen?
Laut iranischer Justiz soll der Mann vom israelischen Auslandsgeheimdienst im Internet angeworben worden sein. Er soll Informationen über das Land gesammelt und auch Fotos und Videos übermittelt haben. Das sind übrigens dieselben Begründungen, die zuvor bei anderen Todesstrafen angeführt wurden.
Wie viele Hinrichtungen gab es denn in diesem Zusammenhang bereits?
Nach den israelischen Militärangriffen gegen den Iran im Juni 2025 gab es landesweit Festnahmen wegen angeblicher Spionagetätigkeit. In diesem Zusammenhang sollen bereits mindestens 10 Menschen exekutiert worden sein.
Die iranische Regierung macht ja auch die USA und Israel für die politischen Unruhen verantwortlich, richtig?
Ja, nach Darstellung der iranischen Regierung und Justiz stecken Israel gemeinsam mit den USA hinter den jüngsten politischen Unruhen. Auch in diesem Kontext wurden bereits mehrere Menschen festgenommen und die Justiz schließt weitere Todesurteile nicht aus.
Kannst du uns nochmal die Hintergründe zu diesen landesweiten Protesten erklären?
Die landesweiten Proteste im Iran mit tausenden Toten waren Ende Dezember ausgebrochen. Auslöser war eine schwere Wirtschaftskrise. Am 8. und 9. Januar kam es dann zu Massenprotesten, die von Sicherheitskräften brutal niedergeschlagen wurden. Aktivisten haben nach eigenen Angaben verlässliche Informationen über tausende Tote.
Was sagen denn Menschenrechtsgruppen zu dieser Entwicklung?
Sie kritisieren seit langem den massiven Einsatz der Todesstrafe im Iran und werfen den Behörden vor, Hinrichtungen vor allem als Mittel der Einschüchterung zu nutzen. Die Zahlen sind erschreckend. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Menschenrechtsnetzwerks HRANA mehr als 2000 Menschen hingerichtet, so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Andere iranische Aktivisten beziffern die Zahl der Hinrichtungen im Jahr 2025 auf mehr als 1500.
Lass uns zu den innenpolitischen Entwicklungen in Deutschland wechseln. In Nordrhein-Westfalen gab es einen überraschenden Ministerwechsel.
Richtig, Verena Schäffer von den Grünen ist als neue nordrhein-westfälische Familien- und Fluchtministerin vereidigt worden. Die 39-jährige Historikerin folgt auf ihre Parteikollegin Josephine Paul, die am Dienstag überraschend zurückgetreten war.
Warum ist Paul denn zurückgetreten?
Die 43-Jährige begründete das mit Rücksicht auf die Aufklärungsarbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Solinger Terroranschlag. Diese werde zunehmend überlagert von einer politischen Polarisierung um ihre Person.
Paul stand ja schon länger unter Druck, oder?
Ja, sie war im Zuge der Aufarbeitung des Attentats mit 3 Toten von Anfang an unter Druck geraten. Ihr wurden schleppende Kommunikation und Verschleierung der regierungsinternen Kommunikation vorgeworfen. Auch gegen die geplante Änderung des Kinderbildungsgesetzes hatte sich zuletzt zunehmender Widerstand formiert.
Und in Sachsen-Anhalt gibt es auch einen Regierungswechsel, richtig?
Genau, im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die Wahl des Ministerpräsidenten stattgefunden. Nach dem Rücktritt von Rainer Haseloff von der CDU will die schwarz-rot-gelbe Koalition in Magdeburg den bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze von der CDU zum neuen Ministerpräsidenten wählen.
Wie sehen die Mehrheitsverhältnisse aus?
Für Schulzes Wahl sind mindestens 49 Ja-Stimmen nötig. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP verfügt über 56 Sitze. Die Abstimmung der Abgeordneten erfolgte geheim. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger von der CDU würdigte zu Beginn das Wirken Haseloffs, der knapp 15 Jahre Ministerpräsident war.
Lass uns nun zum Sport wechseln. Da gibt es eine sehr ernste Geschichte aus den USA, die auch französische NBA-Spieler bewegt hat.
Ja, der französische NBA-Star Victor Wembanyama hat mit Entsetzen auf die tödlichen Schüsse bei Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis reagiert. Jeden Tag wache ich auf, sehe die Nachrichten und bin schockiert, sagte der Basketballprofi nach dem Training seiner San Antonio Spurs zu Reportern.
Hat er sich gegen den Rat seines Vereins geäußert?
Ja, Wembanyama äußerte sich ausdrücklich gegen den Rat seines Clubs zu den Vorkommnissen. Ja, die PR-Abteilung hat es versucht, aber ich werde mich hier nicht hinsetzen und eine politisch korrekte Antwort geben, sagte der 22-Jährige. Auf die Frage, ob er Konsequenzen fürchte, antwortete er: auf jeden Fall.
Gab es noch andere französische Spieler, die sich geäußert haben?
Ja, zuvor hatte bereits sein französischer Landsmann Gershon Yabusele von den New York Knicks seine Gedanken zu den Vorgängen in Minnesota in den sozialen Medien gepostet. Er schrieb auf der Plattform X: Ich kann nicht aufhören, über die tragischen Ereignisse in Minnesota nachdenken und obwohl ich Franzose bin, kann ich nicht schweigen.
Was hat er konkret geschrieben?
Yabusele formulierte sehr deutlich: Was hier geschieht, ist unfassbar. Wir sprechen hier von Morden. Das sind ernste Angelegenheiten. Die Situation muss sich ändern. Die Regierung muss aufhören, so zu handeln. Ich stehe hinter Minnesota. Wembanyama lobte seinen Landsmann und sagte, er sei immer stolz auf Menschen, die ihre Meinung sagten.
Kannst du uns die Hintergründe zu diesen ICE-Einsätzen erklären? Die Einwanderungsbehörde ICE steht nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger bei ihren Einsätzen in der Kritik. Anfang Januar war Renee Good durch Schüsse eines ICE-Beamten getötet worden. Am vergangenen Samstag war der Krankenpfleger Alex Pretti bei einem Einsatz von Bundesbeamten erschossen worden. Die Behörden begründeten dies jeweils mit Notwehr. Und es gibt landesweit Proteste gegen die Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump. Lass uns zu einem erfreulicheren sportlichen Thema wechseln. Die Olympischen Winterspiele stehen ja vor der Tür.
Genau, am Freitag nächster Woche werden die Olympischen Winterspiele in Italien eröffnet. Es sind bereits die 25. Winterspiele und erstmals wird es offiziell zwei Gastgeberstädte geben. Cortina d'Ampezzo zusammen mit Mailand.
Das ist ja eine beachtliche Entwicklung seit den ersten Spielen dort.
Absolut. Aus den 24 Wettbewerben im Jahr 1956 sind 116 geworden. Aus 820 Sportlerinnen und Sportlern sind mehr als 3500 geworden. Die Spiele finden nicht nur in Mailand und Cortina statt, sondern weit verstreut im Norden Italiens. Zudem in Bormio, Livigno, Verona, im Val di Fiemme und auch in Antholz, wo die Biathlon-Wettbewerbe ausgetragen werden.
Gibt es denn auch kritische Stimmen zu diesen Spielen?
Ja, definitiv. Konrad Renzler, der 88-jährige ehemalige Bürgermeister von Antholz, war schon bei den Spielen 1956 dabei. Er sieht die heutigen Spiele sehr kritisch. Vor 70 Jahren war alles noch klein und gemütlich. Heute ist das fast nur noch Kommerz, weil die Leute nie genug bekommen.
Was kritisiert er konkret?
Renzler bemängelt vor allem die Kommerzialisierung. Die nächsten Wochen hat von uns keiner mehr etwas zu sagen, weil das Internationale Olympische Komitee alles diktiert. In Antholz wurde für 58 Millionen Euro ein neues Stadion gebaut, obwohl das alte nach allgemeiner Einschätzung ohne großen Aufwand olympiatauglich gemacht werden hätte können.
Wie sind denn die Kosten für diese Spiele?
Die Kosten belaufen sich nach offiziellen Angaben auf mehr als 3,5 Milliarden Euro. Im Gegenzug werden für Italien nach einer Prognose der Universitäten Venedig und Mailand positive Auswirkungen von 5,3 Milliarden Euro erwartet. Gerechnet wird mit 2 Millionen Besuchern sowie etwa 3 Milliarden Zuschauern an den Bildschirmen weltweit.
Gab es denn Probleme bei der Vorbereitung?
Den größten Ärger gab es, weil in Cortina allen Versprechen zum Trotz doch für 120 Millionen Euro eine neue Bahn für Bob, Rodeln und Skeleton hochgezogen wurde. Gegen die ausdrückliche Empfehlung des IOC setzte die Regierung in Rom den Bau durch. Die Zeitung Corriere della Sera schrieb kürzlich: Es scheint, als seien die Olympischen Spiele eher eine Betonwüste als ein Sportereignis. Überall Baustellen.
Wie ist die Stimmung denn aktuell vor den Spielen?
Im Moment ist von Begeisterung nicht viel zu spüren, weder in Antholz noch in Cortina und auch nicht in Mailand, wo die zentrale Eröffnungsfeier stattfinden wird. In der 1,3 Millionen Stadt sind die Leute noch mit anderen Dingen beschäftigt. Gerade erst ist die Modewoche vorbei.
Die Hoffnung ist wohl, dass sich das während der Spiele ändert?
Genau, die Hoffnung ruht darauf, dass sich im Lauf der Wettbewerbe eine Olympiastimmung entwickelt. Ähnlich wie bei den Sommerspielen 2024 in Paris, wo anfangs auch große Skepsis herrschte und es schließlich viel Applaus gab. Für die Zukunft von Olympia im Winter wäre das wichtig, denn die vorigen drei Spiele in Sotschi, Pyeongchang und Peking sind aus verschiedenen Gründen nicht in besonders guter Erinnerung geblieben.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.